Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt Kontext. Heute jährt sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl zum 25. Mal. Und noch immer sind weite Teile von Belarus, Weißrussland also und der Ukraine für Menschen gesperrt. Dennoch, in der Todeszone von Tschernobyl ist viel Leben. Gegen 6000 Menschen leben oder arbeiten hier auf noch immer stark verstrahltem Boden. Die deutsche Journalistin und Autorin Merle Hilk hat die Zone mehrfach bereist und sogar längere Zeit in der angrenzenden belarussischen Provinz Gomel gelebt. Zum Zeitpunkt der Katastrophe 17, heute 42 Jahre alt, hat Merle Hilk ihre Eindrücke, Begegnungen und Gedanken in einem Buch festgehalten. Tschernobyl Baby heißt es. Katharina Boxler hat mit Merle Hilk über das Vermächtnis von Tschernobyl gesprochen.
Merle Hilk, warum sind Sie freiwillig in diese Sperrzone gereist?
Ich bin in diese besondere Tschernobyl-Sperrzone gereist, weil ich längere Zeit am Rande dieser Sperrzone gelebt hatte für ein Journalistenstipendium und hatte dann viele Schwierigkeiten im Alltag, weil ich mich ständig fragen musste, was kann ich essen, wo kann ich überhaupt noch einkaufen? Und dann wollte ich, neugierig geworden, natürlich so nah wie möglich zum Reaktor.
Dann gingen Sie also rein in diese Sperrzone. Wie geht das? Wie kommt man da überhaupt rein?
Also die Sperrzone ist ein sehr kompliziertes Gebilde. Die Sperrzone liegt auf dem Territorium von zwei Staaten, Ukraine und Belarus, die sich in völlig gegensätzliche Richtungen entwickelt haben. Nämlich die eine ist so eine autokratische Planwirtschaft, Belarus, und die Ukraine hat sich in Richtung Raubtierkapitalismus entwickelt. Und die beiden haben zusammen eben diese Sperrzone zu verwalten, was zu seltsamen Erscheinungen auch führt.
Zu welchen denn?
Also es führt einmal zu der Erscheinung, dass man auf ukrainischer Seite relativ leicht in diese Sperrzone hineinkommt. Und zwar kann man da richtig Touren buchen. Und in Belarus ist es eher so, dort hat man den Teil der Zone als radioökologisches Naturschutzgebiet getauft. Und dementsprechend wird es auch behandelt. Das heißt, also es gibt keine offiziellen Einfahrtsgenehmigungen. Die beste Möglichkeit, dort reinzufahren, ist illegal.
Das haben Sie gemacht. Wie sah das aus, als Sie da quasi durch diesen Zaun gingen oder fuhren? Was haben Sie da gesehen?
Ich bin mit einer Einheimischen dort rein, die sich dort gut auskannte, weil auf diesem Territorium lag auch das ehemalige Dorf ihrer Eltern. Und die hat mich dort reingeführt und das ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet, in dem man die Gefahr gar nicht merkt, wenn man nicht den Geigerzähler dabei hätte.
Sie sagen, eine Einheimische hat Sie reingeführt. Das war eine junge Frau, eine Studentin, und die wusste noch, wo ihre Eltern gelebt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Gehen denn die Leute, auch jene, die nicht illegal in der Zone wohnen, sondern außerhalb, gehen die regelmäßig zurück, dahin, wo sie herkommen?
Also die meisten Dörfer in der Sperrzone sind dem Erdboden gleichgemacht worden, damit eben genau das nicht passiert, dass Leute dort wieder hin zurückkehren und womöglich, was weiß ich, dort das Obst in den Gärten ernten oder die Fische im Teich angeln. Aber zumindest einmal im Jahr gehen eigentlich alle zurück, und zwar um die Friedhöfe zu pflegen. Zumindest in Weißrussland besteht die Möglichkeit, an einigen Stellen sich noch auf dem ehemaligen Dorffriedhof bestatten zu lassen. Und das machen viele, weil es dort die Regel gibt, man soll sich dort bestatten lassen, wo das Grab der Vorfahren liegt. Und dann wird auf diesen Friedhöfen einmal im Jahr ein Fest gefeiert, das heißt Radonitsa. Und Radonitsa heißt eigentlich Freudenfest. Also man picknickt da mit den ehemaligen Dorfgemeinschaften auf den Friedhöfen. Und dieses Ereignis ist gleichzeitig auch so ein Erinnerungstag, also wo man sich an das erinnert, was passiert ist, und eigentlich auch so die Trauer um sein Dorf zelebriert.
Wenn Sie jetzt sagen, die Leute gehen zurück, die machen da Feste, die sitzen am Boden, das ist ja hochkontaminiertes Land, haben die keine Angst?
Ich glaube, die haben schon so viel Angst gehabt, dass sie über die Angst hinweg sind. Viele haben sowas wie eine gewisse ich würde es mal Resignation nennen oder eine Apathie oder Stumpfheit. So von wegen, also wir sind durch die Hölle gegangen, was kann uns Schlimmeres noch passieren? Und zum Zweiten muss man sagen, die Gefahr ist in gewisser Weise kalkulierbar. Also der Boden ist natürlich verstrahlt, aber viele Gegenden da sind auch vermessen. Und wenn man einen Geigerzähler dabei hat und gewisse Vorkehrungsmaßnahmen trifft, sich zum Beispiel nicht direkt auf den Boden setzt, sondern irgendwas unterlegt und das vielleicht hinterher zumindest wäscht oder wegwirft und eben nichts isst, was dort wächst oder was dort auf dem Boden lag, sich die Hände wäscht, die Kleider vielleicht wäscht oder auch gar wegwirft, dann ist die Gefahr nicht so groß, wie man sich das von hier aus vorstellt. Also dann nimmt man ungefähr an so einem Tag die 6- bis 8-fache Jahresdosis auf, die man in der Schweiz aufnehmen würde. Also an einem Tag die 8-fache Jahresdosis.
Sie selber hatten keine Angst?
Also ich war ja mehrfach da und das jeweils über Monate, also nicht in der Sperrzone, aber da am Rande. Und beim ersten Mal hatte ich wahnsinnige Angst. Da wusste ich noch überhaupt nichts über Strahlung. Da wusste ich noch nicht viel über die Konsequenzen. Da habe ich nur die halb verlassenen Dörfer gesehen, habe so diese depressive Atmosphäre am Rand erlebt. Und dann hat mich ein Lehrer in die Zone reingefahren und dann setzte ein Staubsturm ein und er sagte nur, ziehen Sie sich ja irgendwie einen Schal vor die Nase, machen Sie die Autofenster zu, es ist und wir müssen jetzt möglichst die Luft anhalten. Und da habe ich fast einen Herzkasper gekriegt. Und dann hat mich dieser Lehrer hinterher aber ausgeschimpft und hat gesagt, was stellen Sie sich so an? Sie sind ein einziges Mal hier und wir leben hier seit Jahrzehnten. Nun machen Sie sich mal nicht ins Hemd.
Welche Hölle haben die Menschen erlebt?
Ja, sie sind insofern durch die Hölle gegangen. Also die meisten sind krank. Viele haben Krebs oder hatten Krebs und zahlreiche andere Sachen. Herzinsuffizienz, Immunschwäche, Anämien. Ja, viele sehen auch wesentlich älter aus, als sie sind. Aber das ist immer ganz schwierig zu sagen, was ist jetzt Folge von Tschernobyl und was ist die Folge der Folgeerscheinung von Tschernobyl, nämlich wirtschaftlicher Niedergang der Gegend, Alkoholismus, Zusammenbruch der Infrastruktur. Und man darf auch nicht vergessen, es ist nicht nur ein Kraftwerk explodiert, sondern es ist ein gesamtes System zusammengebrochen. Und in einem ganz neuen System wieder Fuß zu fassen, auch emotional und politisch, das ist noch hinzugekommen.
Dieses Unglück oder diese Atomkatastrophe in Tschernobyl hat ja das Auseinanderbrechen der Sowjetunion beschleunigt. Und Sie haben es erwähnt, im Nachgang dann oder mit diesem Umbruch kamen auch Probleme wirtschaftlicher Art, sozialer Art. Dann in der Folge nahm der Alkoholismus, der eh schon grassierte, noch mehr zu. Heute ist es zum Beispiel in Russland eine der häufigsten Todesursachen bei jüngeren Männern. Also der Alkoholismus, die Folgekrankheiten, Gewalt und so weiter. Was ist für die Menschen eigentlich schlimmer, der Umbruch oder die Atomkatastrophe?
Die älteren Leute sagen, dass der Umbruch schlimmer war. Das sind mehrheitlich Ukrainer, und zwar Ukrainer, die dadurch unheimlich viel verloren haben wirtschaftlich. Also die Ukraine war mal eine gar nicht so arme Sowjetrepublik. Und durch diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Raubtierkapitalismus, ist die Schere dermaßen weit aufgegangen, noch viel weiter als in Belarus, dass die eigentlich diese Folgen noch mehr gespürt haben, weil eben dieser Gegensatz so groß ist.
Belarus ist ein ärmeres Land, da ist die Schere auch weniger groß, es herrscht eine Diktatur, man kann nicht von Raubtierkapitalismus sprechen, sondern muss von einer der letzten Diktaturen in Europa sprechen, unter Alexander Lukaschenko. Ist da die Stimmung anders? Das Land hat ja auch den größten Teil dieses Fallouts abbekommen, also weite Gebiete sind da verstrahlt.
Zum einen ist es in Belarus so, dass es nur ländliche Gebiete waren, die dort verstrahlt wurden. In Ukraine gab es ja in der Nähe des Reaktors eben noch diese Stadt Pripyat. Und da wohnte sowas wie die technische Elite des Landes, waren ganz viele junge Leute, die dort aus allen Teilen der Sowjetunion hinbeordert wurden und die da jetzt nicht ihre Geburtsheimat verloren haben, sondern die vor allen Dingen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und in Weißrussland ist es so, dass es Dörfler waren, die dort ihre Heimat verloren haben und die größtenteils dann eher ein paar Dörfer weitergezogen sind. Also nicht dieser Gegensatz von Stadt und Land.
Sie haben es vorhin erwähnt, Pripyat, das ist diese Stadt, die man häufig auf Bildern sieht oder jetzt auch in Filmen, diese verlassene Stadt, wo Puppen in irgendwelchen Kindergärten liegen, wo man Spielzeug sieht, wo man dieses berühmte Riesenrad sieht, das gar nie in Betrieb kam, weil es am 1. Mai hätte eingeweiht werden sollen. Am 26. April explodierte der Reaktor in Tschernobyl. Was war das für ein Gefühl, in so eine stillgelegte Stadt zu kommen?
Das war ein Gefühl, das mich an das Gefühl erinnert hat, das mich beim Anschauen eines meiner Lieblingsfilme befallen hat, Stalker von Tarkovsky. Das ist ein berühmter russischer Science-Fiction-Film. Und diese Kulisse dort, diese Science-Fiction-Kulisse, sah genauso aus wie die Stadt Pripyat. Man muss sich diese Stadt als den nackten Stadtkörper eigentlich vorstellen. Dort gibt es eigentlich nur noch den Rohbau der Gebäude. Alles andere wurde rausgerissen, Türen, Fenster, teilweise auch Dächer, das gesamte Mobiliar, Tapeten. Und zwar nicht von irgendwelchen staatlichen Stellen, sondern größtenteils von Plünderern wurde das entfernt. Aber das Geisterhafte ist eigentlich, dass der Wald, der für den Bau dieser Stadt ursprünglich gerodet wurde, dass er sich nun das Territorium zurückerobert. Und dann ist es so eine Mischung aus überwuchernder Natur und einer sozialistischen Modellstadt, wo das Letzte, was noch geblieben ist, sind die politischen Plakate an den Wänden und in irgendwelchen Hauseingängen. Und in dieser Stadt haben mich die Erinnerungen daran übermannt, an Tschernobyl damals in Deutschland und an die Zeit, als ich zum ersten Mal die Bilder vom havarierten Reaktor gesehen habe und wie mich das damals geprägt hat.
Und dann standen Sie selber plötzlich vor diesem Reaktor. Wie sah das dort aus oder wie sieht das heute dort aus?
Der sieht aus wie eine Industrieruine einfach. Also man sieht noch die ursprüngliche Form mit diesem Kamin, der eben so aussieht wie so eine Rakete fast, die in den Himmel ragt. Und dann gibt es diese Reaktorhalle, die ist mit einem Sarkophag ummantelt. Das ist eine Metallhülle. Und dieses Metall ist verrostet. Und man darf sich das auch durchaus nicht so unbelebt vorstellen. Nämlich neben der Reaktorhalle selber sind auch noch Verwaltungsgebäude. Und in diesen Verwaltungsgebäuden sind auch noch Arbeiter, die dort mit Bussen hingekarrt werden. Und man sieht auch noch, wie sie den ganzen Tag irgendwo dran rumschrauben, irgendwas ausbessern und warten. Und das Erstaunlichste ist, vor dem havarierten Reaktor gibt es Blumenrabatten, die heute noch bepflanzt werden.
Kommen wir zu den Menschen, die in dieser Zone sind. Diese Sperrzone oder Todeszone, die ist ja äußerst lebendig. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Da arbeiten Tausende von Frauen und Männern mehr oder weniger jeden Tag mit Unterbrüchen. Es sind etwa 3.500. Was machen die da eigentlich? Wofür sind die zuständig?
Die sind einmal für den Reaktor selbst, also für den Sarkophag zuständig. Der muss ja auch gewartet werden, der muss abgedichtet werden, der muss ständig kontrolliert werden, dass dort nicht noch zusätzlich Radioaktivität austritt. Sie müssen das Grundwasser dort kontrollieren. Und die Leute, die das alles kontrollieren, überwachen und reparieren, die müssen natürlich auch versorgt werden. Da gibt es Köchinnen, da gibt es Leute, die die Geschäfte betreiben, da gibt es sogar eine Bar, da gibt es sogar ein Kino und da gibt es sogar ein kleines Hotel. Und das alles muss natürlich betrieben werden.
Die pendeln ja zum Teil, also kommen jeden Tag neu in die Sperrzone, andere übernachten da auch zeitweise. Warum macht jemand überhaupt diese Arbeit? Weil die Strahlenwerte sind ja nach wie vor hoch.
Ja, zum einen, weil er keine andere Chance hat. Die Gegend ist dermaßen, ja, man würde in Deutschland sagen, strukturschwach, dass es kaum andere Arbeit gibt, so dass ein Arbeitsplatz in der Zone, der noch dazu sehr gut bezahlt ist, eben so ein Ausweg aus der finanziellen Misere ist und eine Möglichkeit, seine Familie durchzubringen, ohne die Heimat zu verlassen. Zum anderen sind es auch Leute, die dort früher auch gearbeitet haben, die überlebt haben und die noch immer dort ihren Arbeitsplatz haben.
Ein großer Teil dieser 3.500 Arbeitenden, die sind in der Forstwirtschaft beschäftigt. Die forsten da den Wald wieder auf, der abgestorben ist durch die hohen Strahlenwerte. Und die sind ja sehr hohen Strahlendosen ausgesetzt, weil sie sich auf dem Boden bewegen, der eben hoch kontaminiert ist. Wissen diese Leute, welcher Gefahr sie sich aussetzen und werden sie allenfalls auch anständig geschützt davor von ihren Arbeitgebern?
Also die wissen das, ich würde sagen, auf so eine laienhafte Weise. Die wissen nicht genau, wie hoch die Strahlen sind, worin diese Gefahr besteht. Also jetzt die einfachen Forstarbeiter, nicht die Forstwirte, die Ingenieure, die das beaufsichtigen, planen und so. Die wissen natürlich mehr. Aber die Leute, die diese Arbeiten ausführen, die wissen um die Gefahr. Die kriegen ja auch eine Gefahrenzulage. Und viele sind aber so teilweise auch heute noch, dass sie sagen, einer muss ja diese Arbeit machen. Und ich bin froh, wenn ich anderen Leuten dadurch helfen kann, dass ich diesen Wald wieder aufforste, der einfach dafür wichtig ist, dass der radioaktive Staub, also das ist ja eine sehr sandige Gegend auch, dass der nicht weiter durch die Gegend getragen wird, sondern durch diesen Waldgürtel, durch diesen Ring, sowohl der Boden als auch die Luft gefiltert wird.
In der Sperrzone wird ja nicht nur gearbeitet, da wird auch gelebt. Viele alte Menschen sind nach ihrer Evakuierung, weil sie unglücklich oder auch nicht willkommen waren an den neuen Orten, in ihren neuen Wohnungen, zurückgekehrt in ihre Dörfer. Wie muss ich mir dieses Leben vorstellen? Ist das ein friedliches Leben? Ist es ein einsames, ein trauriges Leben?
Also es ist ein friedliches und ein einsames Leben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie es als trauriges Leben empfinden. Gerade die alte Frau, die mir jetzt spontan in Erinnerung kommt, die ist mit ihrem Mann 4 oder 5 Monate nach der Evakuierung ist sie zurückgekehrt in ihr Dorf. Und zwar hat ein Loch in den Zaun geschnitten und hat sich nachts heimlich da wieder zurückgestohlen. Und hat sich sehr gefreut, dass sie wieder in ihrem Haus, das noch nicht abgerissen war zum Glück, dass sie dort wieder war, weil sie war dieses freie Leben und niemanden außer ihrer Familie verantwortlich zu sein gewohnt und auch für sich selber zu sorgen. Also die Leute leben dort ja als Selbstversorger auf dem Land. Ja, und dort war man früher ja als Selbstversorger eigentlich auch fernab vom Staat und von diesem ganzen System und dieser ganzen Bevormundung. Also das war auch ein Stück Individualität. Und die waren in diesem städtischen Quartier, wo sie einquartiert wurden, waren sie natürlich von allen abhängig. Und diese Abhängigkeit war da, aber nicht nur eine geistige, sondern eine materielle. Die haben auch nicht genug Nahrungsmittel bekommen, die hatten keine Arbeit und die hatten keinerlei soziale Kontakte.
Sie sagten, die machen Selbstversorgung, haben ihre Gärten, ihre Äckerchen. Jetzt ist ja aber eben gerade dieser Boden sehr vergiftet bzw. kontaminiert. Das hört sich doch ziemlich ungesund an.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht gesund. Aber viele können sich das zum einen nicht so richtig vorstellen, was die Strahlung macht. Zum einen sagen sie sich, ja, ich bin alt, wenn ich jetzt ein bisschen früher sterbe. Also ich habe schon mein Leben gehabt und es ist nicht so schlimm. Ich habe lieber noch 5 bis 10 Jahre zu Hause als 20 Jahre in der Fremde. Da gibt es wiederum aber andere, es sind ja nicht nur alte Leute da, sondern es sind auf belarussischer Seite sind es auch etliche Flüchtlinge aus Zentralasien, die dort leben. Und die, von denen hat einer zu mir gesagt, lieber 5 Jahre im Frieden als 10 Jahre im Krieg.
Also 5 Jahre im Frieden, aber auf verseuchtem Boden, das ist besser als Krieg. Das sind ja auch Familien. Wie kommen die da in diese Sperrgebiete? Werden die angesiedelt oder gehen die selber da rein, weil sie sonst nirgends willkommen sind?
Ja, zweiteres. Sie gehen dorthin, weil sie nirgends willkommen sind. Das ist natürlich nicht offiziell. Das ist eigentlich auch nicht erlaubt, aber es wird geduldet.
Nun weiß man ja, dass bei älteren Leuten Radioaktivität nicht so schnell zu Schäden führt, weil die Zellen weniger schnell erneuern als bei Kindern. Das ist auch bekannt, dass sehr viele Kinder nach der Katastrophe damals Lymphdrüsenkrebs bekommen haben. Wie geht's denn den Kindern, die jetzt in dieser Sperrzone leben? In welchem gesundheitlichen Zustand sind die?
Ja, man muss nochmal vorweg zur Sperrzone sagen. Es gibt ja einmal diese 30 Kilometer Sperrzone und es gibt gerade auf belarussischer Seite gibt's noch zahlreiche kleine Sperrzonen, die umfassen dann, sagen wir etwa die Größe des Stadtgebietes von Bern oder von Zürich, ganz unterschiedlich. Und da darf man mit Einschränkungen leben. Das ist zumindest nicht so eingezäunt wie die Sperrzone. Und da werden eben auch ganz normal Kinder geboren. Da verkehren auch Schulbusse in andere Gemeinden. Und da sieht man es den, also wenn man viele Kinder auf einmal sieht, da sieht man es den Kindern an. Also sie haben eine sehr wechselnde Gesichtsfarbe. Das liegt daran, dass die meisten Anämie haben. Und es gibt Ärzte, die haben mal so Reihenuntersuchungen in den Gegenden gemacht. Die haben alle ein stark verändertes Blutbild.
Sie haben ja Ihrem Buch den Titel Tschernobyl Baby gegeben. Sie sind mit einer Dolmetscherin durch diese Gegend gereist, die eben in jenem Jahr zur Welt kam, als die Katastrophe geschah. Diese Tschernobyl-Babys, denken die überhaupt an Tschernobyl?
Ja, also Mascha, die mit mir teilweise gereist ist, die war nicht meine Dolmetscherin, die war meine Freundin. Also wir haben immer in einem Wechsel Russisch, ein bisschen Weißrussisch hat sie mir beigebracht und Deutsch geredet, weil sie auch öfter in Deutschland war als sozusagen als Pflegekind. Es gibt diese Organisationen in Deutschland, Kinder von Tschernobyl. Und die hat Ortsgruppen in vielen deutschen Städten und die haben immer belarussische Kinder im Sommer für 4 Wochen zur Erholung geholt. Und da sind ganz ein reiches Kontaktnetz ist dort entstanden und die Mascha war dort auch. Und sie hat gesagt, als ich sagte, oh, du bist im Jahr der Katastrophe geboren worden. Ja, und dann habe ich gelacht und habe gesagt, oh, du bist ein Tschernobyl-Baby. Und dann hat sie gesagt, ja, sag das nicht. Bei uns sagt man, dass in diesem Jahr nur dumme Leute Kinder gemacht hätten.
Ist das heute noch ein Thema?
Es ist heute noch ein Thema, nicht unter dem Stichwort Tschernobyl-Baby, sondern heute ist natürlich noch ein Thema, ob ein Kind gesund zur Welt kommt. Und jede Mutter, gerade in den belasteten Gebieten, jede Mutter hat Angst.
Aus Japan weiß man ja von den Atombombenopfern, dass die es schwierig hatten, Partnerinnen oder Partner zu finden, dass sie auch diskriminiert wurden. Ist das in der Ukraine und in Belarus auch so?
In Belarus ist es so, dass die meisten ja noch auf dem Land geblieben sind und auch in derselben Region, man kann sich das vorstellen, die wären im selben Kanton geblieben. Dort haben alle Leute ja irgendwie Probleme mit den Folgen und heiraten also eher untereinander. In der Ukraine, gerade bei den Bewohnern der Stadt Pripyat, die an den Rand von Kiew umgesiedelt wurden, bei denen sah es anders aus. Die hatten Probleme, überhaupt Partner zu finden. Also da hat man gesagt, da kommt, ihr habt irgendwie ein schlechtes Erbgut. Und hat man sogar gesagt, oh, wer weiß, ob das ansteckend ist, diese Strahlung. Also die hatten nicht nur Schwierigkeiten, Partnerinnen zu finden, die hatten schon als Kinder Schwierigkeiten in der Schule, weil keiner sich neben sie setzen wollte.
Ich möchte nochmal auf Ihre Situation zurückkommen. Warum eigentlich war in Deutschland damals die Reaktion so heftig?
Die Reaktion war einmal so heftig, weil in Deutschland es ja auch vor den Kraftwerken eine Diskussion über die Stationierung von Atomraketen gab durch die Amerikaner und es so etwas wie eine große Atomangst gab. NATO-Doppelbeschluss, die Friedensbewegung, die ja auch daraus entstanden ist, Schwerter zu Flugscharen. Ja, eben auch Russland war ja ein großes Thema durch die deutsche Teilung. Und hinzu kam, dass es schon eine starke Atomkraftbewegung gab.
Also in Deutschland war Atom halt immer, wie Sie das beschreiben, stark auch mit Krieg verbunden, vielleicht auch mit einer noch stärkeren Angst als in der Schweiz vor dem Kalten Krieg und wenn der dann mal heiß werden könnte. Wie weit ist es so, dass Sie als Cold War Baby, also als Kind, das in der Zeit des Kalten Kriegs auf die Welt kam, vielleicht von diesem Tschernobyl-Baby in der Person jetzt von Masha, irgendwie auch das Gefühl hatten, da müsse doch irgendwie was wie Spiritualität da sein, da müsse aus so einer Krise müsse irgendwas wie Sinn kommen, etwas, was über dem Materiellen steht. Haben Sie sich da irgendwie ertappt bei solchen Gedanken?
Ja, ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Ich bin natürlich wirklich ein absolutes Cold War-Baby, weil ich ja meine Verbindung oder mein Interesse für Tschernobyl, das ist ja auch verknüpft mit einem extrem großen Interesse und einer großen Liebe zu Russland. Und Russland hat ja meine Biografie in enormem Maße geprägt. Einmal dadurch, dass ich, was ich erst spät erfahren habe, eine große russlanddeutsche Verwandtschaft habe und dass die Brüder meines Großvaters in Russland im Krieg waren, dass bei uns Stalingrad, russische Kriegsgefangenschaft ein großes Thema in der Familie war und ich immer eine große Sehnsucht nach Russland hatte und für mich das Ende des Kalten Krieges, als ich das begriffen hatte, was da passiert ist. Also wenn ich nur daran denke, dann kommen mir immer die Tränen. Also das ist für mich ein sehr emotionales Erlebnis. Und dieses emotionale Erlebnis ist auch mit diesem emotionalen Erlebnis stark verknüpft, das ich eben in Pripyat in dieser Stadt hatte. Weil ich dachte zum einen, das Ende des Kalten Krieges hat es möglich gemacht, dass ich jetzt hier stehe. Und das Ende des Kalten Krieges, das ist unter anderem auch durch Tschernobyl indiziert. Und das hatte so weitreichende Folgen, das hat einmal das Ende der deutschen Teilung herbeigeführt und durch diese Veränderung durch Tschernobyl hat es auch eine große soziale Bewegung hervorgerufen. Also das ist alles miteinander verknüpft und ich muss sagen, ich habe irgendwie an diesem seltsamen Satz unseres Altkanzlers gesagt, da habe ich den Atem der Geschichte gespürt und den habe ich aber wirklich in diesen Ruinen von Pripyat gespürt.
Der war von Helmut Kohl.
Der war von Helmut Kohl.
Die Marsha sagt ja einmal, die Deutschen haben ihr Tschernobyl, wir unseres. Welches ist ihres aus deutscher Sicht? Welches ist jenes der betroffenen Menschen im Osten?
Mein Tschernobyl ist ein politisches und ist ein politisches, weil ich mich auch als einen politischen Menschen verstehe, einer, der meine Ratio verändert hat, also der meine Gedanken geprägt hat. Und Maschas Tschernobyl ist eins, der, würde ich sagen, der ihren Körper geprägt hat. Sie hat gesagt, wir können unser Tschernobyl nicht abstreifen, wie ein durchgeschwitztes Hemd, es sitzt unter unserer Haut.
Leben in der Todeszone, Tschernobyls Vermächtnis. Katharina Boxler sprach mit der Berliner Journalistin und Autorin Merle Hilbk. Diese Sendung können Sie auch im Internet hören, nachhören und auf CD bestellen unter drs2.ch. Das Ganze geht auch telefonisch beim Radiokiosk unter Telefon 0848 840 800. Das Buch von Merle Hilbk heißt Tschernobyl Baby, wie wir lernten, das Atom zu lieben, erschienen im Eichborn Verlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.